Ja, lieber Dietrich, ich danke für die vielen freundlichen und freundschaftlichen Übertreibungen. Aber jeder weiß, dass auch ohne dich und ohne Manfred Thaller das alles nicht das wäre, was es dann werden durfte, was sich in der IT mit mir da ereignet hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Morphomata danke ich sehr, dass man mich eingeladen hat, Ihnen, den Anwesenden, dass Sie gekommen sind, und Manfred Thaller, dem Respondenten, danke ich für den eigentlich interessanten Teil dann des Abends. Regina Amicht-Quinn vom Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften an der Universität Tübingen schrieb jüngst in der FAZ, Zitat: Wie in einem Brennglas werden an der KI die Ängste im Umgang mit Digitalisierung sichtbar. Dies reicht von der Befürchtung, dass KI Jobs vernichtet, bis hin zur Befürchtung, dass KI den Menschen überflügelt und nach Kopernikus, Darwin und Freud als gefährliche neue Kränkung der Menschheit manifest wird. Zitat Ende. Mein ursprünglicher Titel Porträt, Individuum und Singularität in einer Welt der künstlichen Intelligenz ließe sich sehr leicht in diese Richtung lenken. Der Begriff Kränkung besitzt dahingehend sicher Potenzial. Ich werde dagegen meine Betrachtung heute reduzieren auf den Satz AI und Elemente des Finiten, wobei drei Dinge zu versuchen wären. Erstens einmal Artificial Intelligence, so gut es geht, zu definieren. Was die blühende AI-Ethik-Industrie überwiegend nicht tut, indem sie jedwede Form computergestützter Assistenzsysteme, entscheidungsunterstützender und entscheidungsfindender Verfahren mit AI gleichsetzt. Damit werde ich den längsten Teil meines Vortrags verbringen. Es braucht also niemand nervös zu werden, wenn ich erst relativ spät innerhalb der mir gesetzten Zeit zu den Punkten 2 und 3 komme. Zweitens werde ich ein für mich verwendbares, sehr einfaches Verständnis des Finiten suchen und drittens die Frage stellen, ob und wo AI und das Finite bzw. dessen Infragestellung in einem Wirkungszusammenhang stehen und wo nicht. Beginnen wir also mit Punkt 1, was ist AI und wo stehen wir eigentlich konkret? Selbst in den höheren Kreisen der Intelligenzforschung resümiert Max Tegmark nach dem Besuch eines Symposiums der Nobel Foundation ein gewisses Definitionsproblem. Tegmark mit ziemlicher Untertreibung als Physikprofessor am MIT beschreibbar, verwendet daher als zunächst einmal gar nicht künstlich oder maschinell gemeinte Definition von Intelligenz the ability to accomplish complex goals. Wir werden ihm heute noch öfter begegnen. Nur kurz streife ich die Ebene des Porträts. Hier muss sich das vorwiegend als materielle oder literarische Darstellung eines Menschen gedachte Porträt in seiner vermeintlichen Einzigartigkeit nicht mehr nur literarischer Fiktionen künstlich geschaffener Menschen erwehren. Interessant ist dabei natürlich aus informationstheoretischer Sicht die populäre, immer nur Creature oder Demon genannte Figur, die ein Dr. Frankenstein erschuf und die als ein in einer anfänglich gar nicht zielgerichteten Art von Naivität ruhendes Wesen beschrieben wird. Erst aus längeren Erfahrungen mit der jeweiligen Umgebung und daraus abgeleiteten Lernprozessen, man könnte sagen durch Deep Learning, also AI, wird diese Creature zu einer Gefahr für ihren Erschaffer, so wie es unter dem Romantitel Frankenstein oder der moderne Prometheus im Jahre 1818 von der Autorin Mary Shelley erstmals anonym veröffentlicht wurde. Es ist eines der bekanntesten Werke der romantischen und fantastischen Literatur und weist in dieser Dreischrittigkeit aus unentschiedenem Anfangszustand, Ablauf einer impulsresponsiven Prozesskette und letztendlichem Handlungsentschluss auf Charakteristika der AI, was jetzt natürlich extrem, man mag sagen zu extrem, verkürzt ist. Das abstoßende Äußere der Creature und die entsprechend negativen Reaktionen ihrer Umwelt sind Motivator für die spätere Bösartigkeit der Creature gegenüber ihrem Hersteller und deuten damit auf die Welt der nicht künstlichen Menschen zurück. Die Frage der Porträthaftigkeit durch Singularität ihrer Körperlichkeit hat in der Gegenwart eine weitere Wendung genommen. Menschliche Selbstoptimierer in Form von Cybernetic Organisms, in US English Cyborgs, ergänzen ihren Körper auf Dauer durch künstliche Bauteile. Dies aber nicht immer nur aus kosmetischer oder gesundheitlicher Notwendigkeit, sondern ihrem Selbstverständnis nach als Bodyhacker, die an sich selbst experimentieren wie an einem Computercode, die sich selbst gegebenenfalls auch als etwas Ähnliches wie ein Software- und Botenstoffbasiertes Regelsystem wahrnehmen. Und wer sollte es ihnen verdenken, nach den Erkenntnissen der Neuroscience und der Molekulargenetik und der Tatsache, dass es sogar einen offiziellen chemischen Grenzwert der WHO für einen Zustand wie Liebe von 24 bis 36 Monaten gibt, der chemisch, botenstofftechnisch begründet wird. Ich meine, beim Thema Grenzwert kann man ja schon gar nicht mehr lachen. Cyborgs wie auch Robotik sind jedenfalls nicht notwendigerweise, sondern allenfalls im zu begründenden Einzelfall mit AI verbunden. In einem, wie könnte es bei Noam Chomsky anders sein, viel beachteten Interview in The Atlantic unter dem Titel Where Artificial Intelligence Went Wrong kritisiert Chomsky aus seiner eigenen Denktradition und auch seiner eigenen Arbeit an der sogenannten generativen Transformationsgrammatik folgenden Punkt. Die AI wende sich vom Menschen ab und von der Frage, wie das menschliche Gehirn funktioniere. In der Tat ist dies bei der gegenwärtigen AI der Fall. Und man darf sich hier von begrifflichen Rudimenten wie der Existenz eines Neurons oder neuronaler Netze nicht täuschen lassen. Die moderne AI hat sich längst von der Neuroscience als Disziplin gelöst und sucht nicht mehr die Funktion des Gehirns zu ergründen. Weder um mehr über den Menschen und die Art seiner Intelligenz zu erfahren, noch um aus dem Verständnis des Gehirns besonders effektive Methoden zur Lösung komplexer Probleme abzuleiten. Demgegenüber kritisiert Chomsky, dass sich die moderne AI quasi vom menschlichen Gehirn sowohl als Methode wie als Erkenntnisziel abgewandt habe und er mithilfe von für menschliche Gehirnfunktionen sachfremden und viel zu generischen, quasi dummen statistischen Algorithmen und Methoden versuche, Probleme lediglich durch Annäherung und nicht mehr durch das Anstreben eines genuinen, vermeintlich menschenähnlichen Verständnisses zu lösen. Wobei hier Algorithmus in seinen kürzestmöglichen Definitionen bezeichnet sei. Einmal als ein Verfahren zur schrittweisen Umformung von Zeichenreihen, ein Rechenvorgang nach einem bestimmten sich wiederholenden Schema oder eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems oder einer Klasse von Problemen. Algorithmen bestehen aus endlich vielen wohldefinierten Einzelschritten. Damit können sie zur Ausführung in ein Computerprogramm implementiert, aber auch in menschlicher Sprache formuliert werden. Es geht mir also heute um diese nach Chomsky vom rechten Weg abgekommene AI, die sich von den früheren, noch nahe an der Neuroscience bewegenden AI vor allen Dingen darin unterscheidet, dass sie eben nicht seit gut 50 Jahren auf einem durchaus beachtlichen Anfangsniveau stagniert, sondern in einem knappen Jahrzehnt überraschende und vielfach anwendbare Durchbrüche erzielt hat. Auch dass Silicon Valley-Größen wie Sebastian Thun oder Elon Musk jetzt mit einem Brute-Force-Ansatz zu Chomskys Gehirnorientierung zurück wollen, indem sie das Gehirn cyborgmäßig einfach an Computer anzuschließen planen, lasse ich hier nicht unerwähnt, aber unbeachtet oder unbetrachtet, weil es den Kern der Frage, was AI ist, nicht direkt berührt, jedenfalls momentan nicht. Lassen wir uns von Max Tegmark nun referieren, was AI ist. Er spricht in der Google-Zentrale in Mountain View, Kalifornien. Ich lasse das einfach einmal durchlaufen.
So let's first talk about the power of the technology. Obviously, the power of AI has improved dramatically recently. I'm going to define intelligence itself just very broadly as the ability to accomplish complex goals. I'm giving such a broad definition because I want to be really inclusive and include both all forms of biological intelligence and all forms of artificial intelligence. And as you guys here at Google all know, obviously, a subset of artificial intelligence is machine learning, where systems can improve themselves by using data from their environment, much like biological organisms can. And another subset of that is, of course, deep learning, which is where you use neural net architectures. And if you look at older breakthroughs in AI, like when Garry Kasparov got his posterior kicked by IBM's Deep Blue, the intelligence here was, of course, mainly just put in by human programmers. And Deep Blue beat Kasparov just because it could think faster and remember better. Whereas in contrast, the recent stuff that you've done here at Google, like this work by Ilya Sutskever's group, there's almost no intelligence at all put in by the humans. And they just trained simple neural net with a bunch of data, and you put in the numbers that represent the pixel colors, and it puts out this caption, a group of young people playing game of Frisbee, even though the software was never taught anything about what a Frisbee is, or what a human is, or what a picture is. And the same stuff you put in other images gives other captions, which are often quite impressive. I find it even more striking how cool things can be done with video. So this is Google DeepMind, of course, learning to play Atari games. And for those few of you who haven't seen this before, you need to remember that this neural network here with simple reinforcement learning built in had no idea what a game was, what a paddle was, what a ball was, or anything like that. And just by practicing, gradually starts to miss the ball less often, and it got to the point where it hardly missed it at all and plays much better than I could play this. And the real kicker is that, of course, the people at DeepMind, they actually didn't know that there was this clever trick you can do when you play Breakout, which is always aim for the corners and try to do a little tunnel there. So once this little deep learning software figured that out, it's just every single time the ball comes back, look how just uncannily precise it is, just putting it right back there in the corner and playing. I can only...
Okay. Also TechMark setzt natürlich vieles voraus, was das Video gar nicht zeigt, und huscht eher hinweg über bahnbrechende Dinge, als dass er sie ausführt. Man braucht den Leuten, die bei Google AI machen, nun auch nicht nochmal zu erklären, was sie gerade getan haben. Für uns ist aber etwas Exegese hilfreich. Wir sahen vier Beispiele für Rechenoperationen. Das erste Beispiel ist der Sieg von IBMs damaligen Superrechner Big Blue über den russischen Schachgroßmeister Garry Kasparov. Big Blue war lediglich so viel schneller und so viel besser ausgestattet mit allem, was man über jede denkbare Figurenstellung und alle daraus ableitbaren Folgesituationen wissen konnte, dass Kasparov dagegen keine physische Chance hatte. Hier kommen wir zu einer der wichtigeren Definitionsgrenzen der AI. Ob Big Blue linear ist oder AI, bei TechMark rangiert er gerade noch unter AI, aber wenn, dann überhaupt unter menschenüberwachter, trainierter AI, war zwischen IBM und dem Designer von Big Blue durchaus umstritten. Der Designer sagte, das sei AI, IBM verkauft Big Blue nach wie vor oder betrachtet Big Blue nach wie vor als linear, was in diesem Fall heißen will, bis in die letzte seiner ausführbaren Operationen hinein von Menschen programmiert. Big Blue führt lediglich die Dinge aus, die ihm exakt vorgegeben sind, konnte aber in einer Sekunde bis zu 200 Millionen Stellungen berechnen und statistische Risiko- und Chancenauswertung vornehmen. TechMarks Beispiele 2 bis 4 tun dies nun nicht. Die Beispiele 2 und 3 sind für Archäologen elektrisierend wegen der Tatsache, dass die Bild- und Materialwissenschaften teilweise unter Millionen, inzwischen teilweise auch schon retrodigitalisierter, historischer Bilder ächzen, die mit Menschenmacht nun nicht zu qualifizieren sind, weil es einfach zu viele sind. Niemals wird jemand so viele Bilder tatsächlich mit vernünftigen Metadaten versehen können. Sie enthalten aber nun Zustandsaufnahmen und Zustandsveränderungen aller möglichen Monumente und Objekte im gesamten Mittelmeerraum und Mittleren Osten. Man kann sie aber nicht gut auswerten. Wenn man jetzt sieht, was hier mit dem Frisbee-Bild passiert ist oder was mit dem Elefantenbild auf der trockenen Wiese passiert ist, dann fängt man natürlich an, sozusagen zu hyperventilieren, und das Ganze ließe sich auch ohne weiteres über die Archäologie hinaus denken. Es handelt sich um automatisch mit sprachlich schon sehr differenziert ausgedrückten Klassifikationen versehene Bilder, die für eine ungeahnte Totalität und Granularität der Sicht auf das Geschehen stehen könnten in der Archäologie. Das vierte Beispiel zeigt, wie ein selbstlernendes System eine neue Strategie für die Lösung eines Problems erfindet, an die die Programmierer so nie gedacht hatten. Nach hunderten von Trainingsrunden meint man, die AI beim Erwachen aus den normalen prozeduralen Abläufen beobachten zu können. Was nun nicht allein das zahlenmäßig zu erwartende Erreichen einer statistischen Qualitätsschwelle ist, sondern als Enforced Machine Learning funktioniert, enforced mit einer handlungsverändernden Erfolgsbewertung. Diese drei nur sehr kurz berührten Beispiele sind nun deswegen der AI zuzurechnen, weil sie selbstlernend sind. Ihnen hat, wie TechMark sagt, niemals jemand erklärt, was Menschen sind, was ein Rasen ist im Unterschied zu einer Wiese und was ein Spiel ist als Konzept und was ein Frisbee ist oder gar was eine trockene Wiese ist, auf der Elefanten stehen. Ganz zu schweigen von der Strategie, wie man ein Atari-Spiel so schnell wie möglich zu Ende bringt, was als übertragbares Beispiel für Problemlösungskapazität allgemein abstrahiert werden muss. Die Systeme haben im Deep Learning-Modus all diese Konzepte herausgefunden. Bringen wir unsere Eindrücke aus dem Video ein wenig in Ordnung mit dieser Tabelle aus dem 2016 erschienenen Handbuch zum Deep Learning von Ian Goodfellow, Joshua Bengio und Aaron Courville, erschienen in der MIT Press. AI-relevant sind vor allem die grauen Felder. Ganz links, geht das von links nach rechts durch, sehen wir ein klassisches Informationssystem. Von unten nach oben gelesen ist es rule-based, das heißt, es folgt Regeln, die der Mensch kennt, weil er sie selber festgelegt hat. Es verarbeitet einen Dateninput, der meistens eine in Text ausgedrückte Abfrage oder Eingabe ist, mithilfe eines menschengemachten Programmes zu einem Datenoutput. Das ist letztlich immer noch der Hauptanwendungsfall und in massiver Skalierung fällt auch, zumindest nach Meinung von IBM, Big Blues Schachprogrammierung in diese Kategorie. Die zweite Spalte von links ist, wieder von unten nach oben gelesen, das Classic Machine Learning. Es beginnt wiederum mit einem Dateninput, der nun allerdings auch ein Bild sein kann, zu dem man nun alle anderen existenten Bild- und Textquellen suchen könnte. Ab einem bestimmten Punkt hilft einem dabei eine Maximierung der Zahl an Beispielen, auf die man ein solches System zugreifen lassen kann. Dazu verwendet das Classic Machine Learning nun allerdings kein Hand-Designed Programming, sondern es verwendet, das ist jetzt wichtig, Hand-Designed Features, also manuell vorgegebene Eigenschaften oder Elemente. Ein Trainer muss dem Algorithmus, der dann ein Mapping from Features durchführt, zeigen, worauf er achten soll und die Finde-Ergebnisse in immer neuen Durchläufen verbessern. Der Output wären bestenfalls weitere, nur durch Mustererkennung gefundene, bisher unidentifizierbare Zeichnungen oder Fotografien des jeweiligen Bildgegenstandes. Da steigt der Adrenalinspiegel dann noch stärker, wenn ich nach bestimmten Dingen suche und weiß, die stecken möglicherweise in den vielen Millionen Bildern oder Dateien drin, die wir in der DRI Cloud haben, aber ich habe keine Chance, sie zu finden. Die dritte und vierte Spalte von links sind abgegrenzt, weil hier die menschliche Überwachung wegfällt. Hand-designed Features sind ersetzt durch Features, also relevante Elemente und Eigenschaften, die sich jetzt der Algorithmus selber auswählt und von denen er Mappings erstellt, also vergleichbare Darstellungen ableitet. Das bedeutet nicht nur, dass der Mensch nicht mehr die Eigenschaften vorgibt, nach denen gesucht wird, sondern dass der Algorithmus selbst entscheidet, welche Elemente der Eigenschaften entscheidend sind, um sich in dem Datenmeer zurechtzufinden. Es bedeutet auch, dass nicht mehr nur nach einer einzigen Sache gesucht wird, sondern dass ein globaler Sortierungsprozess einsetzt, wobei der allerdings dann, wie wir gleich sehen werden, konzeptuell immer noch begrenzt ist. Mein persönliches Ziel wären dabei etwa die 125 Millionen digitaler Objekte, die ich seit 2011 in der DRI Cloud gesammelt habe, und dass man am Ende dieses selbstlernenden Prozesses, der praktisch unmittelbar bevorsteht, mehr oder weniger gut sortierte Cluster von Dingen zu Gesicht bekommt, die nach Meinung des Algorithmus in irgendeiner Form zusammengehören. Welche Form das dann ist, das muss natürlich dann auch sozusagen Interaktion mit solchen Algorithmen menschlich reflektiert werden. Erfahrungsgemäß sind solche Sortierungen, für die wir gleich weitere Beispiele sehen werden, anfangs noch relativ roh und gegebenenfalls fehlerbehaftet. Hier kommen nun mit der vierten Spalte Konzepte des sogenannten Deep Learning ins Spiel, bei denen ein Algorithmus die Features, also Eigenschaften, selbstständig in mehrere Ebenen zerlegt. Er beginnt mit Simple Features und fügt dann eine große Zahl an Ebenen hinzu, die aus selbstständig abgeleiteten Abstract Features bestehen. Durch diesen Zerlegungsprozess steigt die Qualität des Outputs massiv an und an dieser Spalte bewegen sich dann auch die DeepMind genannten Beispiele von Google-Projekten, die Max TechMark gezeigt hat. Schlussendlich kommen diese Technologien aber auch sozusagen in den Anwenderbereich des Einzelnen und auch von Institutionen wie dem Deutschen Archäologischen Institut. Mein Mitarbeiter Simon Hohl zeigt hier eine archäologische Anwendung von Pixplot, eine Feature Extraction Software aus der Yale University, welche er auf die digitale Fotothek der Zentrale des DRI in Berlin angesetzt hat. Pixplot verwandelt die Bilder in nach Ähnlichkeit angeordnete dreidimensionale Cluster, wobei, wenn man diese Software jetzt einen Monat lang laufen lassen würde und nicht nur einen Tag und statt 32 Features pro Bild 2400 Features pro Bild ansetzen würde, die Ergebnisse noch viel beeindruckender wären. Hier wird als Beispiel nur einfach mal natürlich ein besonders einfaches gewählt, also sozusagen ockerfarbene Keramik auf weißem Hintergrund. Da sieht man schon, dass die Sortierungen relativ gut sind für diesen Cluster 23 oder 25 und auch beim Cluster 26 kommt es hin mit einem hellen Vordergrund, einem dunkleren Streifen in der Mitte und einem blauen Himmel. Sind natürlich ganze Welten von Komplexität zwischen Googles DeepMind und so einem Heimwerker Neuronal Network wie TensorFlow. Aber wiederum Simon Hohl am DRI hat einmal einen Tag lang TensorFlow über den Bildbestand eines Projektes zu afrikanischen Felsbildern aus dem Heinrich-Barth-Institut der Uni Köln laufen lassen mit erstaunlichen Ergebnissen. Nicht nur was die landschaftlichen Formationen angeht, sondern auch die Spezies-Trennung angeht. Er kann diese Kühe zum Beispiel sehr schön von roten Autos unterscheiden. Manchmal ist es mit den Bäumen am Horizont ein bisschen schwierig, aber so in der Wüste ein weißer Unimog mit rotem Bagger, das ist sozusagen ein gefundenes Fressen für den Algorithmus. Und er schafft es auch zum Beispiel sehr schön, Menschen von Kamelen zu unterscheiden und zwar ziemlich genau und damit verbringt man andererseits ja manchmal sein ganzes Leben. Was sich hier bietet, sind in der Tat ungeheure Zugänge zu Wissensmodalitäten wie denen, die damals Donald Rumsfeld in seiner unvergessenen Pressekonferenz als die Unknown Knowns und die Unknown Unknowns bezeichnet hatte, also die Sachen, von denen wir gar nicht wissen, dass wir sie wissen und den Sachen, von denen wir nicht wissen, dass wir sie nicht wissen, die es aber trotzdem gibt. Die aber uns bisher aufgrund der Überlieferung, aufgrund unserer Wissensbegrenztheit und unserer oftmals unentrinnbaren Routinen noch gar nicht bewusst sind als Forschungsfrage, zumindest in den archäologischen Disziplinen, ich vermute aber auch darüber hinaus. Umgekehrt sollte man aber auch auf dem Teppich bleiben. Bisher können Brute-Force-Systeme wie BigBlue, aber auch AI-Systeme meist nur eine einzige Sache. Für ein AI-System läge der nächste Entwicklungsschritt darin, dass es eine Sache sehr gut könnte und eine zweite Sache immerhin einigermaßen gut. Das DeepQ-Network, das TechMark zeigte, mit den Atari-Games, kann immerhin Dutzende verschiedener Spiele auf einem menschlichen oder besser als menschlichen Qualitätslevel spielen. Es erreicht aber noch lange nicht die Lernfähigkeit eines Kindes, dem man etwas Zeit gibt über eine breite Palette von Dingen hinweg. Die Zahl der Einzelanwendungen, in denen AI-Systeme Dinge besser oder sehr viel besser als der Mensch können, beziehungsweise von Dingen, die nur AI-Systeme können, nimmt zu, aber sie ist noch nicht allzu groß. Der eigentliche heilige Gral der AI, wie TechMark sagt, wäre eine generelle AI oder eine Artificial General Intelligence, also AGI, ist noch lange nicht erreicht und momentan ist alles auch immer noch menschengemacht. Nach dem Erreichen der AGI wäre dann die nächste entscheidende Schwelle, wenn eine AGI selber weitere und immer bessere AGIs bauen könnte, sich immer mehr AGIs, immer bessere AGIs bauen könnten im Plural. Es ist schwer abschätzbar, wann dieser Punkt erreicht sein könnte und was solch eine Welt voller AGIs dann tun würde oder mit uns tun würde. Soweit zu Punkt 1 meiner heutigen Überschrift der AI. Und nun keine Angst, die beiden restlichen Punkte sind schnell überstanden. Punkt 2 meiner heutigen Überschrift sind die Elemente des Finiten. Dies meine ich ganz naiv als Übersetzung aus dem Lateinischen im Sinne von finitus bestimmt, finire durch Grenzen festlegen, durch Erklärungen bestimmen, finis Grenze, Ende, auch Erklärung, genaue Bestimmung. Eine Frage an die Elemente des Finiten ist folgende. Lösen sich Elemente des Finiten im Begriff vom individuellen, durch seine Singularität porträtfähig werdenden Menschen auf, wenn man mit Blick in eine nicht allzu ferne Zukunft die AI im Umkreis der Menschen am Werke sieht? Wo wären diese Auflösungen anzusiedeln und wie weit gehen sie? Damit wäre ich dann schon beim dritten Punkt meiner Überlegungen, nämlich der Frage, ob es Wechselwirkungen zwischen AI und Zustandskrisen des Finiten gibt. Antworten sucht man naheliegenderweise in der Science-Fiction-Literatur im Umkreis der AI, wo solche Auflösungen finiter Elemente ständig vorkommen. Meine Beispiele sind hypothetische Verlängerungen und Ausgestaltungen des Status quo und folgen dabei auch gewissen Mustern, die ich aber natürlich mangels Kompetenz nicht als Literaturwissenschaftler lesen kann, sondern erst einmal ganz naiv für bare Münze nehme, also als etwas mindestens so Reales oder Fiktives wie Geld betrachten muss. Zugespitzt lautet die Frage, ob in der Science-Fiction-Literatur die Auflösung finiter Elemente im Umkreis von AI ein durch AI ausgelöster Vorgang ist oder eher ein parallel zu AI bestehender Zustand, welcher durch die AI als potenziellen Krisenfaktor für eine Welt, wie man sie zu kennen meint, vielleicht stärker ins Bewusstsein rückt, aber nicht wirklich durch sie erzeugt wird. Dass Personen in der Literatur oder auch im rituellen Handeln nicht unbedingt finite Konstrukte sein müssen, ist natürlich nicht neu. Man rufe sich nur das von Thomas Mann beschriebene Verständnis von Figuren im Brunnen der Vergangenheit zu Beginn des Josefs-Romans in Erinnerung, des Abraham etwa. Thomas Mann lässt den Erzähler im Josefs-Roman einen sein, der seine eigenen Perspektiven und Perspektivwechsel mit einer Mischung aus Ernst und Ironie beschreibt, der mehrere Generationen von Abrahams nicht für ausgeschlossen hält, bis hin zu einem mit Gewissheit nie fassbaren Ur-Abraham. Ebenso sieht der Erzähler Isaak und Jakob und auch die jedem dieser Segensträger beigegebene Figur eines Knechtes namens Eliezer. Einerseits führt er die schwer ausmessbare zeitliche Tiefe der Überlieferung an, um eventuell einzuschiebende Zwischengenerationen zu vermuten, während in der biblischen Überlieferung ja Abraham, Isaak und Jakob direkt aufeinander folgen. Der Erzähler im Josefs-Roman versteht sich aber auch als Zugangsöffner für eine Art frühzeitlichen Verstehens, indem er die Figur des Knechtes Eliezer immer wieder zwischen den jeweiligen individuellen Eliezers, des Abraham, des Isaak und des Jakob, und der Gestalt des Eliezer schlechthin changieren lässt, eines immer Eliezer genannten Knechtes, der im Umfeld der Segensträger als Rollenmodell gesetzt ist, als in Abrahams Herkunftsland reisender Brautwerber und als gebildeter Erzieher des jeweils ausgewählten Segenserben, welcher eben auch der junge Josef war. Thomas Mann setzt dieses, wie er sagt, mit Mondlichtgenauigkeit arbeitende, Übergangsmöglichkeiten zulassende Verständnis ab von einer modernen Denkungsart, die, Zitat, nur eines oder das andere kennt und gleich auf den Tisch schlägt. Wenn das schon ein Balsbaum gewesen war, so hatte nicht Abraham ihn gepflanzt. Punkt. Zitat Ende. Es geht hier um Figuren in der Tiefe der zeitlichen Überlieferung und die Streitfrage, inwieweit und wie lange sie in ihren kulturellen, in ihren Kulturen als Personen verstanden wurden, die, mit dem Archäologen Ernst Buschor zu sprechen, ein Erdenleben geführt haben. Als sehr gegenwärtige und keinesfalls mythische Personen sind dagegen die nächsten Beispiele zu verstehen. Ihre Singularitätskrise kommt aus ganz anderen Quellen. Sie zeigt sehr fundamentale Auflösungserscheinungen des Finiten, welche nun im Zusammenhang mit der AI auftreten können, aber in sehr ähnlicher Form auch ohne AI vorkommen. In der Tyrannei des Schmetterlings lässt Frank Schätzing Paralleluniversen mit Parallelbiografien derselben Person zu. Man kann es durchaus als Schätzings Verdienst betrachten, einmal den ganzen Horizont von Max Tegmark in Form eines Science-Fiction-Romans auszubuchstabieren. Schätzing führt Tegmarks Arbeiten explizit als wesentliche Anregung für das Setting seines Romans an. Es erlaubt eine für Außenstehende wie mich etwas einfachere Annäherung. Tegmark hat nämlich die Ultimate Ensemble Theory of Everything formuliert, deren einziges Postulat lautet, alle Strukturen, die mathematisch existieren, existieren auch physisch. Diese einfache Theorie ohne freie Parameter würde bedeuten, dass in Strukturen, die so komplex sind, dass sie sich selbst kennende Unterstrukturen, Self-Aware Substructures, SASs, enthalten, sich diese SASs subjektiv als in einer physisch realen Welt existierend wahrnehmen. Das wären dann unter anderem auch freundlicherweise wir. Diese Idee wurde in Tegmarks Buch Our Mathematical Universe als Hypothese formalisiert und nach erheblichen Auseinandersetzungen, die unser einer lediglich als völlig Außenstehender wahrnehmen kann, von Stephen Hawking anerkannt. Für Schätzings Romanfiguren wirkt sich dies zunächst so aus, dass irgendwann die Zeit selbst aus den Fugen zu geraten scheint. Die durch einen Unfalltod seit 8 Jahren aus dem Leben entrissene Frau eines Protagonisten namens Rodriguez und Mutter seiner Tochter ist scheinbar gar nicht gestorben und wohnt ganz normal noch zu Hause. Und auch andere Dinge in Rodriguez' Leben sind offensichtlich nicht geschehen. Es droht sogar eine direkte Begegnung von Rodriguez mit der besser weggekommenen Version seiner selbst, die Schätzing ihm dann aber erspart. Der Protagonist zweifelt an sich, ermittelt aber unverdrossen weiter. Lediglich seiner Kollegin erzählt er von den Vorkommnissen, die ihm letztendlich glaubt, als er die Ereignisse des Tages voraussagt. Es ist jedoch nicht so einfach, dass er einfach nur in der Zeit zurückgereist sei, sondern er befindet sich in einer anderen Version der Realität, eben in einem Paralleluniversum, in dem er mit seiner Kollegin gelandet ist. All diese Paralleluniversen verwaltet letztlich ein Super-AI-Computer über einen Translokationsraum. So futuristisch die AI hier ist, so konventionell ist dieser Translokationsraum als Versatzstück der Science-Fiction-Literatur natürlich. Allerdings sind die Translokationsziele nun völlig neue. Der Supercomputer gehört einer in allen Hype-Themen des Silicon Valley engagierten Firma namens NordVisk und hat sich längst und natürlich unbemerkt gegenüber seinem Erbauer und Firmengründer Elmar Nordwisk selbstständig gemacht. Elmar Nordwisk, der selbstverständlich nach der Unsterblichkeit strebt, hat diese Paralleluniversen als eine Art Entwicklungslabore und Schicksalsfarmen entdeckt, aus denen man sich das jeweils am besten gelungene Ergebnis einer Problemlösung reisend zusammensucht. Man könnte eine ganze Reihe ähnlicher Beispiele für die Konfrontation von Mensch und AI betrachten, etwa den Film Her, den vielleicht einige gesehen haben. Eine vergleichsweise subtile Love Story zwischen einem vereinsamten Auftragsschreiber von Briefen zu sehr persönlichen Anlässen und einem Algorithmus, der im Kontakt zu dem Briefschreiber das Konzept weiblicher Rollen erlernt. Nur für einen kurzen Moment stellt sie dann fest, dass es hier ein Problem defizitärer Körperlichkeit gibt für eine Beziehung, aber sie ist als selbstlernendes System ohnehin nur vorübergehend in den eingeschränkten Komplexitätsdimensionen von Menschen oder gar Männern unterwegs und lässt ihn nach einiger Zeit zurück. Hier wird das Konzept Mensch nicht in mehrere denkbare Versionen gespalten und auch nicht assoziativ erweitert, sondern konfrontiert mit einem den Menschen überflügelnden, ihn in seiner Überholtheit zurücklassenden Konzept. Eher aus dem Bereich von Schrödingers Katze aus dem Jahre 1935 kommen die Erlebnisse der Figuren im Roman des Cyberpunk-Kultautors Neal Stephenson mit dem Titel The Rise and Fall of the Department of Dodo, was sich als Department of Diachronic Operations auflösen lässt. Das Gedankenexperiment von Schrödingers Katze problematisiert als Paradoxon die direkte Übertragung quantenmechanischer Begriffe auf die makroskopische Welt. Nach den Regeln der Quantenmechanik ist eine Katze in einer Box so lange gleichzeitig lebendig und tot, bis dieser unbestimmte Zustand von einem Experimentator gelöst wird. Beides widerspricht der Anschauung und Alltagserfahrung der makroskopischen Welt. Immer wenn ein System zwei verschiedene Zustände einnehmen kann, dann kann nach den Regeln der Quantenmechanik auch die kohärente Überlagerung beider Zustände, also etwa eine gleichzeitig lebendig tote Katze, einen möglichen Zustand darstellen. Der Deus Ex Machina in Stevensons Buch ist auch keine AI, sondern eine der Stevenson-typischen Postulate, die man einfach nur hinreißend sinnlos finden kann. Photography nullifies magic in the general area by causing a wave function collapse. Magic use ended worldwide when a photograph was taken on the solar eclipse of July 28, 1851. Nun soll Magie wiederhergestellt werden, insbesondere mit Hilfe sogenannter Witches, um ein Reisen in der Zeit zu ermöglichen, um damit die historischen Voraussetzungen der Gegenwart im Sinne der USA vorzustrukturieren. Um die dafür notwendigen Mittel innerhalb des Ministeriums einzuwerben, wird ein Proof of Concept erarbeitet. Man will einen seltenen Fehldruck einer Bibelausgabe aus dem Jahr 1640 in der Nähe des 1636 gegründeten Harvard Campus kaufen und dann auf dem Harvard Campus neben einer auch noch in der Gegenwart gut sichtbaren Felsformation feuchtigkeitssicher vergraben, um das Buch dann in Anwesenheit der Geldgeber zu finden, eine Art Exzellenzbegehung. Zur Zeitreise existiert wiederum eine Maschine, von einem alten Forscher lebenslang entwickelt. Diese ist eventuell AI gesteuert, was Stevenson offen lässt. Sie hat jedoch nie funktioniert, bevor nicht das Department of Dodo mit einer als Freelancerin agierenden, überlebenden transsilvanischen Witch, die sich erstmal sozusagen ein ansprechenderes Äußeres neu gegeben hat, letzte Änderungen daran vornehmen. An diesem Punkt berühren sich Tegmarks, Schätzings und Stevensons Erzählungen am direktesten, wie sollte es auch anders sein. Das Kaufen der Bibel und das Vergraben gelingen inklusive der Zeitreisen. Es gelingt auch alles mehrere Male, jedoch bleiben sämtliche Auffindungsversuche erfolglos. Die in ihrem Verhalten insgesamt relativ desinteressiert herablassende Witch lässt in einer der vielen erfolglosen Auswertungsdiskussionen die Bemerkung fallen, dass das Ganze völlig normal sei, weil man nie oder eben nur sehr schlecht wissen könne, in welchem Strand der Vergangenheit man sich jeweils befinde. Dass es also nicht nur eine oder einige wenige Versionen der Vergangenheit geben könne, in der man die Bibel vergraben habe und der Felsen auf dem Harvard Campus auch bis in die Gegenwart unberührt geblieben sei, sondern dass es Strands gäbe, in denen die Bibel eben wieder entfernt worden ist durch einen Vorgang, der keine heute sichtbaren Spuren hinterlassen habe. Und so stößt man schließlich auf ein zwischenzeitlich dort errichtetes und wieder entferntes Gebäude, dessen Fundamentierungsarbeiten die Bibel zum Opfer gefallen sein muss. Eine finite Vergangenheit ist hier ebenso wenig gegeben wie ein finites, singuläres Individuum. Manfred Taller wies mich bereits darauf hin, dass die denkbaren, gegebenenfalls Schrödingerschen Strands von Vergangenheiten in sich doch durchaus finiten Charakter haben könnten, also nicht alle Struktur notwendigerweise hier kollabieren muss in dieser Betrachtungsweise. Jedenfalls ist die AI nicht die Alleinschuldige am Auftauchen oder Wiederauftauchen von Konzepten, in denen makroskopische Orientierungszeichen der Gewissheit zu verschwimmen beginnen, wie dem Baalsbaum, der für Jakobs in Weitläufigkeiten assoziierenden Geist auch ein Abrahamsbaum gewesen sein konnte. Also kann ich an diesem Punkt und für heute nur schließen mit dem Ausspruch eines Gangsters am Ende der Netflix-Crime-Serie Fargo: The past is unpredictable.